Mahler Grundschule hat schon ABC-Klasse. Diese Baustellen stehen 2026 auf dem Plan. Und Vandalismus am Gill.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen zu Mahlzeit, dem Podcast der Mahler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Theresa Breuer.
Hallo.
Und Patrick Köllner.
Schönen guten Tag.
Mein Name ist Katharina Göke. Ja, das NRW-Schulministerium will sogenannte ABC-Klassen einführen. Sie sollen für Kinder, die über keine oder nur unzureichende Deutschkenntnisse verfügen, eingerichtet werden und sind dann verpflichtend in dem Jahr vor ihrer regulären Einschulung, richten sich also an Kindergartenkinder und nicht an Schulkinder. Und an mindestens einer Mahler Grundschule gibt es ein solches Konzept schon. Theresa, du hast mit Sigrid Bauer, Schulleiterin der Harcourt-Schule, gesprochen. Wie hat die denn reagiert?
Also sie hat gesagt, sie hat erstmal laut gelacht, als sie die Nachricht aus dem Schulministerium NRW bekommen hat, weil sie schon seit Jahren sogenannte ABC-Klassen hat, weil sie ganz einfach Schüler bei sich an der Schule hat, die kein Deutsch sprechen. Die sitzen dann mit in der Klasse und sollen dann vom ersten Tag an mit schreiben, rechnen, lesen lernen und können aber eigentlich die Sprache gar nicht. Also die Lehrer stehen dann schon seit Jahren vor diesem Problem und haben dann ganz für sich selbst ein Konzept geschrieben und haben eine Lösung gefunden. Und das läuft schon seit Jahren. Deswegen war sie amüsiert über diese Vorgabe, die jetzt sozusagen verpflichtend werden soll ab dem Schuljahr 2028, 2029.
Ja, genau, du hast gerade gesagt, mit Lehrern, wie ist denn überhaupt dazu gekommen, dass die so ein Konzept schon haben?
Ganz einfach, weil sie die Schüler dort haben sitzen sehen, die kein Wort verstanden haben und die mussten ja irgendwie integriert werden. Und dann sind sie selbst tätig geworden, sie hat es genannt, wir haben das auf eigene Kappe organisiert. Da hat sie eine Kollegin abgestellt, die ihre Konrektorin war, die war für ein Jahr auch nur Abgeordnete an die Harcourt-Schule. Und die hat ein Konzept geschrieben und deswegen war sie auch so amüsiert, weil die Vorgabe aus Düsseldorf jetzt so klingt, als wäre da einfach ihr Konzept übernommen worden.
Okay.
Und jetzt haben die das sozusagen auf eigene Kappe schon längst umgesetzt. Mhm. Und jetzt gibt es Vorgaben, die natürlich sich auch an Richtlinien irgendwo halten müssen. Da steht dann zum Beispiel auch drin, dass künftig Lehrer eingesetzt werden sollen in diesen Klassen. Das wird aber ein Problem, weil es ja schon seit Jahren viel zu wenig Lehrer gibt.
Hat dazu Frau Bauer auch was gesagt?
Ja, sie hat gesagt, bis jetzt wird an der Harcourt-Schule das, glaube ich, über sozialpädagogische Fachkräfte gelöst. Wenn dann die verpflichtende Vorgabe kommt, dass es Lehrer übernehmen müssen, dann wird es da einfach einen Engpass geben, weil ja jetzt schon nicht genügend Lehrer da sind. Und die unbesetzten Stellen, Lehrerstellen in NRW, betreffen hauptsächlich Grundschulen. Deswegen wird das einfach eine Riesenherausforderung und wahrscheinlich auch so nicht zu lösen sein.
Ja. Die kann man nicht so einfach so kurzfristig einstellen.
Nee.
Die sind nicht da, die Grundschullehrer. Und das liegt auch, glaube ich, daran, ja, mit an der Bezahlung, würde ich sagen, ne?
Kann man halt auch nur mutmaßen, ne, woran es dann wirklich liegt. Aber sie fehlen auf alle Fälle an allen Ecken und Enden. Deswegen gab es ja auch diese Abordnung, gibt es ja immer wieder, dass von weiterführenden Schulen halt Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen abgeordnet werden für einen gewissen Zeitraum, um diesen Lehrermangel irgendwie aufzufangen. Ja. Aber jetzt brauchst du ja noch mehr. Also.
Ja, da wird Personal hin und her geschoben und dann entsteht an der einen Stelle wieder eine Lücke, die muss dann wieder aufgefüllt werden, aber so richtig weitsichtig ist da einfach nicht geplant worden. Und wie man da jetzt in der Kürze der Zeit eine Lösung finden soll, weiß ich auch nicht.
Wird auf jeden Fall spannend. Wie sieht denn das Konzept in der Harcourt-Schule genau aus?
Soweit ich weiß, gibt es jeweils 4 Stunden pro Woche, in denen die Kinder, die im kommenden Jahr eingeschult werden, Deutsch lernen.
Okay.
Und das ist, glaube ich, jetzt immer auf ein halbes Jahr vor der Einschulung beschränkt. Das soll aber auch reglementiert werden, und zwar, dass die Anmeldungen zu den Einschulungen auch schon vorgezogen werden sollen.
Ah.
Also von Herbst auf das Frühjahr,
okay,
dass die Kinder ein Jahr lang, bevor sie in die Schule kommen, Deutsch lernen.
Ja.
Was Frau Bauer auch noch gesagt hat, es sind nicht nur die Kinder von Geflüchteten, die kein Deutsch sprechen, sondern es betrifft auch Familien, die aus Serbien, Kroatien, aus der Ukraine gekommen sind, natürlich auch arabisch sprechende Menschen. die einfach, wo die Eltern zum Teil auch Deutsch sprechen, aber zu Hause mit den Kindern eben in der Muttersprache sprechen. Dann stehen die da am ersten Schultag und können gar nicht beschult werden, weil die dem Unterricht gar nicht folgen können.
Ja, habe ich selber erlebt an der Pestalozzi-Schule bei der Einschulung. Wir haben eine ganze Menge Schulen begleitet. Da war ein kleiner Junge, den wollte ich gerne fotografieren. Die Eltern hatten auch nichts dagegen. Und dann, weil er nett aussah, dachte ich, komm, machen wir ein Foto von dir. Und der hat mich nicht verstanden. Die Eltern dagegen schon. Ist genau das, was du sagst. Ne? Also die sind schon sprachlich sehr viel weiter als die eigenen Kinder. Wobei man ja meint, dass Kindern das ja wesentlich leichter zufliegt, so eine Sprache zu lernen. Das ist ja so. Aber in dem Fall nicht. Und so, wie man jetzt das hört, wohl bei mehreren Eltern nicht. Ne? Oder bei
Kindern. Waren dann auch nicht in der Kita zum Teil, sagte Frau Bauer, und haben noch gar nicht so den Alltag in Deutschland kennengelernt.
Ja, es ist auch ein großer Unterschied. Also damals, als wir die Runde gemacht haben, ich war dann in der Hart-Johannes-Schule in Sinsen und vorher war ich bei einigen Schulen, wo das relativ chaotisch war, die Kinder da so in die Klassen zu kriegen oder fürs Foto aufzustellen, weil die eben nicht in der Kita waren vorher. Und in der Hart-Johannes-Schule war das wohl so. Die Lehrer haben nur quasi in die Hände geklatscht, zack, zack. Die haben sich aufgereiht wie die Zinnsoldaten und sind geschlossen auf den Schulhof marschiert, haben sich aufgereiht, jo, und das Foto war im Kasten. Das ist schon ein Unterschied, wie so das im Vorfeld abläuft, ne, bei Kindern.
Definitiv. Und ich finde, das ist ja eigentlich auch eine gute Idee, weil es geht ja vor allem darum, dass man nicht sofort rechnen muss, dass man nicht sofort irgendwie Sachen verstehen muss, sondern dass es wirklich darum geht, okay, komm, ihr kriegt ein Jahr jetzt Vorlaufzeit, wo ihr einfach nur Deutsch lernt, damit es euch später einfacher fällt. Also die Idee ist ja, finde ich, schon gut. Ist halt wirklich die Frage, wie man es dann umsetzt.
Ja, ich finde es auch gut, also dass die an der Hardcore-Schule das Problem erkannt haben und sich einfach eine Lösung überlegt haben, ohne den ganzen Bürokratieaufwand, den man eben so abschaffen will eigentlich in Deutschland, dass die einfach das Problem erkannt haben, sich eine Lösung überlegt haben und das Ding durchgezogen haben.
Ja, die haben ja jeden Tag damit zu tun. Die haben die Schüler da ja sitzen, die dann kein Wort verstehen. Ne? Und die können dann nicht warten, bis da irgendwie mal eine Vorgabe aus Düsseldorf, aus dem Schulministerium kommt. Deswegen hat Frau Bauer, glaube ich, auch so laut gelacht, wie sie gesagt.
Kann ich absolut verstehen.
Und die haben ja noch ein bisschen Vorlaufzeit aus NRW erhalten. Also 28, 29 soll das erst passieren, ne?
Ja, genau. Das muss jetzt auch erstmal in den Landtag eingebracht werden und das Gesetz muss dann erstmal auf den Weg gebracht werden.
Ja. Da sind wir wieder beim Bürokratie.
Ja, ich habe gerade schon wieder gedacht, typisch Deutschland.
Ja.
Deswegen sind genau solche Beispiele echt wertvoll und wichtig, weil, wie du schon sagst, die sehen, die haben diesen Alltag, die sehen die Probleme vor Ort. Nicht so wie irgendwie, Politikerinnen und Politikern, so hat man zumindest oft das Gefühl, dass die einfach den Alltag gar nicht mehr so, vor allem in Schulen, vor Augen haben und dann halt Sachen entscheiden, die vielleicht gar nicht mal so sinnvoll sind oder halt einfach viel zu spät. Ja, wenn ihr nichts mehr zu dem Thema habt, würde ich schon zu unserem Werbeblock kommen. Alles, worüber wir hier sprechen, findet ihr auf www.marela-zeitung.de und in der MZ Plus App, die gibt es für iOS und Android. Da findet ihr Fotostrecken, da findet ihr Live-Berichterstattung, da findet ihr alle unsere Artikel, den Lokalsport und den Podcast und ganz vieles mehr. Da haben wir auch gerade ein aktuelles Angebot für euch und zwar 1 Euro für 6 Monate, nicht mehr für 8 Wochen, für 6 Wochen, sondern wirklich für 6 Monate. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Klickt drauf, guckt euch an, ob das was für euch ist. Wie gesagt, es ist wirklich für ein halbes Jahr aus unserer Sicht wenig Geld. Und von unseren Kollegen aus der Logistik gibt es weiterhin den Aufruf für die Taschengeldjäger. Das ist eine Aktion, die richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren, die eben ihr Taschengeld aufbessern möchten, indem sie Zeitungen und Anzeigenprospekte verteilen. Da suchen wir für unsere Standorte in Mahl und Herten. Und wenn ihr jetzt Eltern seid, die das seht oder hört oder halt auch eben Kinder und Jugendliche und ihr euch dafür interessiert, dann geht doch mal auf www.taschengeldjäger.de, Jäger natürlich mit AE, da findet ihr alle Informationen und könnt schauen, ob das was für euch ist. Und als letztes sucht unser Werbemarkt weiter Telesales Manager. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, hört mal ein paar Folgen zurück, da haben wir mit einem Kollegen aus dem Werbemarkt da genau darüber gesprochen. Ansonsten findet ihr auch alle Informationen auf exploreyourtalents.de/jobs. Da findet ihr auch ein Bewerbungsformular, wo ihr euch direkt bewerben könnt. Und wer weiß, vielleicht können wir euch ja bald als neuen Kollegen oder neue Kollegin bei uns begrüßen. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Alle Links wie immer in den Shownotes. Ja, dann kommen wir zu Straßenbaustellen, denn auch in diesem Jahr saniert der zentrale Betriebshof der Stadt Mahl wieder Straßen, Kanäle und Kreisverkehre Und dabei stehen auch Projekte auf dem Plan, die schon eigentlich vor ein paar Jahren hätten angegangen werden sollen. Patrick, an welchen vor allem bekannten Stellen, sag ich jetzt mal, müssen Verkehrsteilnehmer dieses Jahr mit Beeinträchtigungen rechnen?
Ja, da sind einige, die über die ganze Stadt verteilt sind. Ganz aktuell, seit dieser Woche geht es an der Römerstraße rund, haben wir ja darüber berichtet. Da werden Rad- und Fußgängerwege saniert, erneuert, und zwar von dem Kreisverkehr am Dicken Stein in Richtung Sickingstraße. Ist nur ein kurzes Stück, sorgt aber für die Anwohner dafür, dass die nicht mehr vom Kreisverkehr da reinfahren können. Nee, rein können sie noch, raus nicht mehr.
Genau.
So, wenn die da raus wollen aus der Siedlung, müssen sie die ganze Sickingstraße hochfahren und dann eine der Seitenstraßen nehmen. Im Idealfall fährt man ganz oben da auf die gegenüber der, da ist das dann schon die Karl-Duisberg-Straße, da ist die Silbertstraße gegenüber. Da geht die Sickingstraße raus. Ja, ist eine markante Stelle, wo eigentlich immer Theater war, wenn da gebaut wurde. Da haben sich immer Leute drüber aufgeregt. Das geht ja jetzt ein paar Jahre zurück. Also im Jahr 2021 wurde da ein Kreisverkehr gebaut, wie viele wissen. Und seitdem regen sich viele darüber auf, dass dass da Ampeln stehen, dass da ein Bahnübergang ist. Deswegen stehen auch die Ampeln da und dass sich oft Rückstau bildet bis zur Pestalozzi-Schule und darüber hinaus am Nachmittag. Ich habe selber schon oft erlebt, dass ich da stand und dachte, jetzt ist die Ampel rot, aber wo ist denn der Zug, der da vorbeifährt? Der kommt da nicht. Da geht 8-mal am Tag oder so eine Bimmelbahn vom Chemiepark vorbei, also ziemlich langsam. Ich habe gerade zufällig eine gesehen. Es dauert ein bisschen, bis die wechseln. Aber die meiste Zeit fährt da kein Zug. Und deswegen ist halt die Aufregung, weil man normalerweise sagt, wenn ich einen Kreisverkehr baue, dann
wozu brauche ich dann
die Ampeln? Ja. Und jetzt stehen die da. Aber ging nicht anders, ist halt so. Und jetzt wieder eine kleine Baustelle. Die soll 5 Wochen dauern, dann ist da Ruhe. Und man kann den Kreisverkehr ja benutzen. Von daher geht es eigentlich noch.
Ja, ich habe auf Facebook gelesen unter unserem Beitrag zu dem Thema, dass sich viele aufgeregt haben. So, ja, hätte man das nicht vor ein paar Jahren schon machen können, als die letzte Baustelle war?
Ja. Ja.
Können wir nicht beantworten, keine Ahnung.
Ja.
Aber
In den Foren wird dann jeder schnell zum Stadtplaner.
Naja, natürlich immer. Wie bei Fußballspielen auch alle plötzlich Bundestrainer sind.
Ja, ist so. Aber ich muss sagen, an der Stelle, also wenn man das so sieht nachmittags, die stehen da bis zu der Pestalozzi-Schule und weiter darüber, da kann man sich schon fragen, kann man das nicht irgendwie anders lösen?
Ja,
ne? Und alle, die es noch von früher kennen, also die Straße war kaputt, die musste auch gemacht werden, weil das eine Ruckelpiste war. Aber wer es noch von früher kennt, da war die Römerstraße einfach so eine Abbiegestraße. Viele sagen, das ging auch. Also es wäre gar nicht so schlimm gewesen. Ne? Und da sind vor ein paar Jahren, die letzte Zahl, die ich habe, waren knapp 13.000 Autos pro Tag, die da vorbei scheppern. Schon eine Menge. Ne? Und,
absolut.
Die fahren auch nicht nachts so lang, die fahren wirklich alle geknubbelt tagsüber, nachmittags so lang, wenn Feierabendverkehr ist. Weil das ist schon eine markante Stelle mal. Und jetzt eine kleine Baustelle. 5 Wochen kriegen wir schon rum.
Ja. Aber eine andere markante, die ich sehr spannend finde, ist Bergstraße, Lassalle-Straße.
Ja,
ne?
Das ist auch ein Hammer natürlich, also eine der Hauptverkehrsachsen, die wir überhaupt haben. Bergstraße, Lassalle-Straße, Heisterkampfstraße heißt die Kreuzung.
Genau.
Wer da mal drüber gefahren ist, über diesen Huckel, der weiß, das ist dringend notwendig.
Oh, ja.
Also das ist wirklich, auch wenn man von der Heisterkampfstraße kommt und über die Bergstraße Richtung Rappaportstraße, da darf man noch 50 fahren. Man sollte es nicht tun.
Nee.
Vor allem nicht, wenn man irgendwie Getränke in der Hand hat oder wenn man zu zweit oder zu dritt sitzt. Setzen seinen Helm auf. Hinten, also man kann mit dem
Kopf, die Mitfahrer immer vorwarnen. Ne?
Ja, die Mitfahrer, also wirklich, das ruckelt da ohne Ende, das muss dringend gemacht werden. Ist auch schon vor Jahren schon mal angekündigt worden, aus verschiedenen Gründen dann nicht gemacht worden, aber das ist eine Stelle, die wird dann auch für Umleitung sorgen, glaube ich. Also man wird dafür sorgen, dass es zumindest einspurig weitergeht, weil das ganz zu schließen, also dann haben wir echt Chaos in der Stadt.
Das ist richtig.
Ne? Mal sehen, wann es da losgeht.
Ich glaube, im Frühjahr hatten wir geschrieben.
Genau, ne? Aber genauen Zeitpunkt gibt es noch nicht, geben wir dann natürlich bekannt.
Genau.
Aber das ist schon eine der Knotenpunkte, die dringend gemacht werden müssen von der Beschaffenheit her. Auch die Lassalle-Straße, wenn man über
die soll dann ja nach auch noch kommen.
Wenn man da hochfährt, also das ist wirklich aus dem Flickenteppich.
Da versteht man, warum 30 wegen Bauschäden.
Ja.
Ne, und definitiv.
Ist eigentlich noch zu schnell.
Ja.
Ja, das ist sehr markant. Und dann geht es auch in der Blumensiedlung, geht es auch weiter.
Genau.
Wer da mal durchgefahren ist, also sind meistens ja nur die Anwohner, die durchfahren und die den Schleichweg nutzen, um da wer weiß wie wohin zu kommen. Also die werden sich auch freuen, die Leute.
Ja.
Dass es fertig gemacht wird endlich. Also ist auch teilweise echt ein Flickenteppich da, Begonienstraße, diese Straßen. Die werden sich aber auch freuen, weil da auch wahrscheinlich dann Verkehrsbehinderungen sind. Da werden sie sich nicht so drüber freuen, aber das wird dann auch passieren. Ne?
Aber da haben sie es ja auch, also der Siedlerverein steht da ja auch schon ganz lange hinter, dass da jetzt endlich mal was passiert. Das steht ja auch schon länger auf dem Plan und jetzt soll dieses Jahr endlich mal wirklich die Bagger rollen.
Ja, ist dringend notwendig, auch mit dem Fahrrad da lang zu fahren. Das geht eigentlich gar nicht mehr. Also wenn ich in mir ein E-Bike vorstelle, ich fahre da 25 km/h locker mit, das geht nicht.
Also ja, da haben wir auch schon drüber berichtet. Einfach mal auf malerzeitung.de oder in der App nachgucken.
Ja.
Da findet man auf jeden Fall noch Artikel zu dem Thema.
Ja, dann ein so ein Traumprojekt von vielen Verkehrsplanern ist natürlich der Schlaufenkreisverkehr in Sinsen, der auch seit Jahren im Gespräch ist. Die Bäume wurden vor Jahren auch schon gefällt, also die sind schon weg, haben wir auch letztens schon mal nochmal drüber gesprochen. Ein paar Barken stehen da auch schon, aber in diesem Jahr soll es dann endlich losgehen.
Ja, also, das wäre
Das ist oben in Sinsen die Verbindung Halterner Straße, Schulstraße, Bahnhofstraße. Markanter Punkt, wo, also ich habe da früher gewohnt in Sinsen, ich weiß, da war immer sehr viel los, es ist sehr viel Verkehr am Wochenende auch. Es würde Sinn machen, da dieses Ding hinzubauen.
Ja.
Ne? Auch dann die Ampelschaltung, die jetzt ist jetzt da so geschaltet, dass man, wenn man von der Bahnhofstraße hochkommt, erstmal stehen muss, dann kommen die von der Schulstraße runter, dann hat man selber grün, dann bleiben die oben stehen. Das ist gemacht worden, auch um Rückstau zu vermeiden, weil wenn einer links abbiegen will in die Halterner Straße nach Haltern und sich falsch einordnet, dann stehen alle dahinter und müssen warten, bis der abgebogen ist. Von daher macht es absolut Sinn, da so einen Kreisverkehr hinzumachen, auch aus Sicherheitsgründen.
Ich finde auch dieses Schlaufenkreisverkehr dann echt spannend, weil ich kannte das bisher nur aus Recklinghausen. Als ich da das erste Mal durchgefahren bin, war ich auch so, was ist das jetzt hier?
Ja.
Aber das ist echt spannend. Das wird, glaube ich, auch noch ein Projekt, was uns lange begleiten wird.
Glaube ich auch. Also es wird, glaube ich, länger brauchen, das Ding da zu bauen. Ja. Ne? Ja. Fußgängerzone Hüls, auch eine Baustelle dieses Jahr. Aktuell geht es ja schon los. Wir haben ist ja schon losgegangen. Wir haben ja schon oft darüber berichtet jetzt, dass eben da die Arkaden weggeflext werden. Das ganze Gestänge, was drunter ist, das dauert noch ein bisschen. Und im Sommer sollen dann die großen Geräte andrücken. Dann soll richtig gebaggert werden.
Ja, dann soll auch endlich die Umgestaltung, die ja auch schon von vielen Hülserinnen und Hülsern lange gewartet wird.
Die Geschäftsleute warten darauf, dass da verlässliche Ansagen kommen, wie so der Zeitplan ist. Ne? Und ich war jetzt schon mal letztens da, das war so laut, man konnte sein eigenes Wort nicht verstehen, weil die da geflext haben. Aber man merkt, also es ist schon wesentlich, es wirkt breiter, es wirkt heller, offener irgendwie, ist ja auch den Feuerwehrwagen verbunden, dass die da durchfahren müssen. Wenn ich mir so vergleichbare Innenstädte angucke, Dorsten oder Haltern, da sind auch keine Arkaden und die funktionieren relativ gut, die Innenstädte. Da sind kaum Leerstände, ne? Und also wäre schön, wenn das irgendwann auch in Mal so aussehen würde. Es ist wirklich, wenn man sich das anguckt, man muss dem Ganzen mal eine Chance geben. Es wirkt heller und breiter, offener.
Und wenn die Pläne, die man so sieht, die haben ja auch schon so ein paar Grafiken dazu veröffentlicht, wie es dann aussehen soll. Also wenn das wirklich so kommt, sieht das schon echt schön aus.
Ja, also wenn die das so umsetzen, bin ich dafür auf jeden Fall. Ja, dann gibt es noch ein paar kleinere Sachen, Kanalbaumaßnahmen im Breil und an der Alois Weddinglingstraße, das ist in Polsum. Heinrich-von-Kleist-Straße, da wird ein bisschen gebuddelt. In Brassat, da soll schon im ersten Quartal jetzt losgehen. Riegestraße, da werden auch wird die Straße bis 2027 vollständig erneuert. Ist eine bisschen größere Sache. Und auch an der Lange Hegge, da stehen Arbeiten. Und das ist eine ganze Menge. Ich habe mir das mal ausgedruckt, weil es wirklich viel ist, was die Stadt sich so vornimmt. Man muss dazu sagen, also in der Vergangenheit wurden schon einige Projekte angekündigt.
Ja, wie gesagt, also Kreuzung Lassalle-Straße, Bergstraße, Heißerkampfstraße stand, ich glaube, wir haben 2024 in unserer Baustellenübersicht fürs Jahr, hatten wir es auch schon drin.
Da war das auch schon mal auf dem Plan, also wäre schön, wenn das jetzt dann passiert. Ne?
Ja.
Auch haben wir noch Ahrenbergstraße, habe ich glaube ich schon gesagt, in Brassat, da wird ein bisschen gebuddelt.
Ja, Kampfstraße, der Bereich, also Bereitschaftssiedlung soll ja jetzt endlich mal fertig werden.
Ja.
Das, war letztens noch da, um ein Foto zu machen und dann steht immer noch auf dem Baustellenschild bis Dezember 2025 und du stehst da so, wir haben Januar 2026.
Ja, und ganz frisch reingekommen aus dem Stadtplanungsausschuss der Lohmühlenweg.
Ja.
Ne? Also der soll auch gemacht werden. Wer die Stelle kennt, also am Hotel Lohmühle führt eine Straße vorbei. Da fahren täglich knapp 6.000 Autos vorbei. Also unglaublich für diese kleine Straße. Aber die ist schon sehr, sehr wichtig. Ist eine ganz wichtige Ost-West-Verbindung in der Stadt, wo viele langfahren, wo die Leute von einem L522 Autobahnzubringer kommen. Wer nach Lenkerbeck und Hüls hin und her fährt, Drehbar oder so, der fährt da lang. Wie wichtig das ist, hat man auch beim letzten Hülser Weinfest gemerkt, was da stattgefunden hat. Die Straße ist nicht gesperrt worden, weil das hätte ein totales Chaos gegeben. Ne? Und von daher, also wer diese Strecke kennt, der weiß, da ist dringender Bedarf. Also die Wurzeln heben da die Steine hoch, das ist alles sehr eng auch. Man hat da sehr viel Gegenverkehr, man steht dann da oft lange. Ein Baum wird wohl gefällt werden müssen, wenn man das macht, so wie es geplant ist. Es soll so eine Mittellaufrinne geben. Radfahrer und Autofahrer bleiben auf der Straße, Fußgänger kriegen so einen separaten Weg, laut Plan, so ist
es. Das wäre nicht schlecht, weil da lang zu laufen ist auch nicht lustig.
Ist spannend, ne? Also für Spaziergänger wird es dann vielleicht einfacher. das ist jetzt noch in Planung, wann das losgeht, werden wir sehen.
Genau, das war jetzt im Stadtplanungsausschuss.
Ja.
Ja. Genau, ja, dann kommen wir nochmal zu einem Schulthema. Es ist eine sehr schulische Sendung heute, aber das ist tatsächlich keine gute Nachricht, denn am Gymnasium im Lohekamp haben Unbekannte randaliert. Dadurch ist ein hoher Sachschaden entstanden. Patrick, was ist genau passiert?
Ja, das ist bekannt geworden, dass in der letzten Woche da richtig randaliert wurde. Unbekannte haben da 32 Fenster demoliert, eingeschmissen. Zwei Türen sind kaputt, mehrere Mülleimer wurden da kaputt gemacht. Und die Stadt beziffert den Schaden auf weit über 30.000 Euro.
Ja.
Ja, also ist schon eine Menge Holz. Bürgermeister Thomas Steros, der fand das auch nicht gut. Der WDR war hier vor Ort, hat ihn dazu interviewt und sagt, ist da fassungslos.
Ja.
Also, ich meine, weiß Gott, wir waren alle keine Engel. Wir haben alle mal Scheiß gemacht früher in der Schule, aber so nicht.
Nein, also, das geht gar wirklich, nicht.
Das ist eine Nummer, das geht nicht. Ne? Also die Stadt hat Strafanzeige gestellt und ich habe auch hier zwei Telefonnummern. Also wer irgendjemand was weiß, gesehen hat, rufen Sie an. Also man kann beim Bürgermeisteramt anrufen unter der 02365 99 2696 oder direkt bei der Polizei 02361 in Recklinghausen und dann die 550. Also wer was gesehen hat, bitte melden. Ne?
Ja.
Also weil das geht gar nicht. Ne? Also,
Welche Maßnahmen will die Stadt jetzt ergreifen?
Ja, das ist ja so eine Radarüberwachung schon angedacht für das ASGSG, ja. Für das Albert-Schweitzer Geschwister-Scholl-Gymnasium. Und das sollte schon im April diesen Jahres starten. Und ja, jetzt gibt es Überlegungen, das auch aufs GIL auszuweiten.
Mhm.
Ne? Nach der Aktion hier macht es wahrscheinlich Sinn. Weitere Maßnahmen sind einen Sicherheitsdienst einsetzen oder mehr Sozialarbeiter einzusetzen, eine Videoüberwachung zu installieren und auch enger mit der Polizei zusammenarbeiten.
Mhm.
Also alles so die üblichen Maßnahmen, diese Radarüberwachung, die werden eben so on top, so eine abschreckende Maßnahme
vielleicht
auch. Weil ich weiß, wenn ich da rumlaufe, auch vielleicht im Dunkeln oder so, ich werde gesehen.
Ja, wobei das ist nichts zu verwechseln mit Videoüberwachung, sondern es geht ja wirklich darum, wenn ich das richtig verstanden habe damals, dass es darum geht, dass man sieht, dass sich da was bewegt und dann die vom Ordnungsamt sozusagen jemand dann abschätzen kann, okay, ist es jetzt nur ein Hase, sage ich jetzt mal, oder ist es ein Mensch, und dann hinfahren kann und gucken kann, was da los ist, weil vor allem zu Uhrzeiten, wo da eigentlich niemand sein sollte, wäre das ja wenigstens schon mal ein hilfreicher Schritt, um vielleicht sowas wirklich zu verhindern, weil also die Bilder, die man da gesehen hat, das geht überhaupt nicht, über 30.000 Euro, also...
Das hat ja vielleicht auch schon eine abschreckende Wirkung, einfach wenn man weiß, da hängen, da wird überwacht, da guckt jemand drauf. Ne?
Also, absolut.
Ja, schön, dass wir so eine Technik haben, dass man die einsetzen kann. Andererseits schade, dass man sie einsetzen muss, offenbar.
Ja,
ne? Also
absolut.
Das ist wirklich traurig. Ne? Also so ein Grad der Zerstörung, der ist wirklich beispielhaft. Kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass mal so ein Schaden an der Schule angerichtet wurde.
Also im ASGSG ist oft Vandalismus. Ich glaube, letztes Jahr auch mal darüber berichtet und hatte dann auch mit der Schulleiterin gesprochen und da hieß es dann auch mit Frau Schlüter. Und die hat dann auch gesagt, ja, wir haben da ständig, dass irgendwie was kaputt geht, dass hier randaliert, vandaliert wird. Und deswegen soll ja das ASGSG auch das Pilotprojekt werden. Jetzt echt mal gucken, ob es auf Skill noch ausgeweitet wird bis April, ob das funktioniert oder ob das dann halt ein zweiter Schritt wird oder wie es generell mit Radarbewachung dann auf Schulhöfen weitergeht.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es nicht irgendjemand gehört hat. Also wenn man so Scheiben einschmettert nachts oder wann auch immer, das ist doch laut. Das muss doch irgendwer gehört
aber
haben.
Aber wenn man schläft,
dann wird man wach.
Ja, aber wirst du wirklich von so einem Klirren wach?
Keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ist auf jeden Fall eine erschreckende Meldung.
Ja, vor allem 30 Fenster, das ist ja irgendwie blinde Zerstörungswut.
Blinde Zerstörungswut, ja.
Absolut.
Ja, mal sehen, vielleicht wird noch einer gemeldet. Wäre schön, wenn man die Leute packen würde und zur Verantwortung ziehen würde. Ja,
wir halten euch natürlich bei der Radarüberwachung und allen Schulthemen wie immer auf dem Laufenden. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den Wochenendtipps. Ja, wir haben am Freitag ein Konzert der Band Mach mal laut. Die ist in Recklinghausen und mal sehr bekannt. Die tritt am Freitag um 20 Uhr in Teddys Sportsbar auf. Die spielen Rock, Blues und Soul. Der Eintritt ist frei, also einfach mal hingehen und Musik genießen. Dann geht's so langsam Richtung Karneval, Richtung Sessionshöhepunkt. Und zwar findet jetzt am Wochenende der Inklusionskarneval des Heimatvereins Colonia statt. Der ist am Samstag ab 16.30 Uhr im Gemeindehaus Arche. Und eingeladen sind Menschen mit und ohne Behinderung, die halt zusammen feiern. Und zwar unter dem Motto Mal feiert bunt, gemeinsam mit ganz viel Herz. Der Eintritt kostet 13 Euro und Karten können im Vorverkauf montags und freitags von 16 bis 18 Uhr beim Grafikstudio Feldmann abgeholt oder gekauft werden. Und am Samstag ist um 19 Uhr ein besonderer Gast zu Gast. Und zwar der gebürtige Polsumer und ASD-Korrespondent Torben Börgers. Er kehrt sozusagen für einen Abend in seine Heimat zurück. Und zwar wird er in der St. Bartholomäuskirche sein und da eben über seinen journalistischen Alltag in den USA berichten. Das wird natürlich, kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr spannend wird, vor allem bei der politischen Lage gerade. Genau da wird er nämlich auch Einblicke geben in die Medienlandschaft und so weiter und so fort. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich. Und dann würde ich sagen, entlassen wir euch ins Wochenende. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Nochmal ein Hinweis, unsere E-Mail-Adresse lautet mzredaktion@medienhaus-bauer.de. Da könnt ihr uns Feedback hinsenden, Ankündigungen, Themenvorschläge und so weiter und so fort. Ihr findet uns auch auf den sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Und wenn ihr als Zuhörer noch ein Abo auf unserer Webseite dalassen würdet, würden wir uns auch sehr drüber freuen. Dann sage ich danke, Theresa.
Ja, danke auch.
Danke, Patrick.
Gerne.
Und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.